SRF 1.
SRF 1.
Am Dienstagvormittag, wann seid ihr eigentlich zum letzten Mal im Botanischen Garten gewesen? Für einen Monat machen Sie am Wochenende die Botanischen Gärten wieder auf Ihre Rolle bei der Artenvielfalt aufmerksam. Botanica 2018 heisst das Ganze. Wir fragen im Treffpunkt heute am Vormittag, was machen die Botanischen Gärten eigentlich genau? Wie steht es um die Pflanzenvielfalt und warum ist die Pflanzenvielfalt eigentlich überhaupt nötig? Willkommen zum Treffpunkt am Mikrofon Michael Brunner.
Got so much love and needing you so. My love for you, I'll never let go. I got so much love. All I want is to let me show how much I love you, baby. And I don't mind. I don't mind. Girl, I love you. There's no one above you. You are the sun. You are the rain that makes my life this foolish game. You need to know I love you so. And I do it all again and again. Whoa.
Lionel Richie, Blake Shelton, You Are, am Dienstagvormittag auf SRF 1. Gut, 400 botanische Gärten gibt es in Europa. Per Definition ist ein botanischer Garten, ich habe es schnell nachgeschaut, eine ausgedehnte gärtnerische Anlage, in der fremdländische und einheimische Pflanzenarten nach systematischen pflanzengeografischen, ökologischen, pflanzensoziologischen oder wirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet gezeigt werden. Hä? So viel mal zur Definition. Jetzt nehmen wir es ganz praktisch. Der Beat Fischer ist bei mir im Studio. Er ist ehemaliger Kurator vom Botanischen Garten zu Bären, selber Biologe und Botaniker, das eigenes Ökobüro. Herr Fischer, schönen guten Tag wohl.
Grüß dich, Herr Brunner.
Botanische Gärten. Gibt's jetzt wahrscheinlich ein paar Leute, die sagen, ja, das sind einfach ein paar Hobbygärtner, die mit öffentlichen Geldern da ihr Hobby finanzieren und ein bisschen Spass an Pflanzen haben. Was sagen ihr denen?
Ja, die sollen jetzt mal in einen botanischen Garten kommen. Und vielleicht das zum Vergleichen anschauen. Nein, das sind wirklich Spezialisten, die Gärtner. Man kann sich es vielleicht von der Dimension vorstellen. Ein Hobbygärtner, der macht sicher einen super Job. Der hat vielleicht Gemüse und ornamentale Pflanzen. Aber es sind vielleicht so 50 Arten überschaubar. Aber ein botanischer Garten zum Beispiel in Bern hat 5500 Pflanzenarten. Wie kann ich die eigentlich unterscheiden? Wenn sie als Keimling rauskommen und nachher wachsen in einem Alpinum, also dort, wo die Alpenpflanzen sind, wo 1500 Arten hat, was ist eigentlich ein Gärt und was nicht? Also was muss zum Blühen kommen und was nicht? Oder wenn Gärtner Kosomen sammeln im Herbst und dann die wieder für die Anzucht brauchen. Wie tut man eigentlich eine Pflanze anziehen? Jede Art ist anders. Das heisst, da ist ein riesiges Know-how hinten dran bei diesen Gärtnern.
Aber das Ziel letztendlich von so einem botanischen Garten ist was?
Ah, das sind verschiedene Ziele. Also, vielleicht gehen wir zuerst zurück in die Geschichte. Die sind ja aus den mittelalterlichen Klöstergärten entstanden. Was hat man dort vor allem gehabt? Heilpflanzen, Giftpflanzen. Und nachher, wo die ersten botanischen Gärten entstanden sind, so 1543 in Pisa, Padua, Florenz oder auch Basel, 1789, dann hat man die systematischer angelegt und geschaut, welche Namen gehören echt zu einer Pflanze, weil die Ausbildung der Ärzte und der Apotheker war am Anfang zentral, aber wir mussten wissen, welche Art eigentlich nützt etwas. Also einfach zum Vergleich, wir haben 30 verschiedene Weidenarten, also Salix. Aber vier davon sind so niederliegende Spaliersträucher in den Alpen. Die haben gar nichts zu tun mit diesen grossen Bäumen, die wir in den Auen haben oder Gewässer. Aber zum Beispiel die silbrige Weide, Salix alba, wo 30 Meter hoch ein Baum wird und so auf der Unterseite schön behaarte Blätter, das ist für die Teilpflanzen wichtig, die jetzt nutzen. Das gibt die Salicylsäure, die hier produziert wird. Das heisst, wenn wir Kopfweh haben, entzündungshemmende Wirkungen, Aspirin ist ein Mittel, das daraus gewonnen ist, das ist dann wichtig, welche Art hat welche Inhaltsstoff. Das heisst, man muss die 30 Arten unterscheiden können. Und von dort her komme ich von der Geschichte her. Die Heilpflanzen, das hat man herausfinden und denen hat man nachher einen Namen gegeben. Da kommt also die Systematik dazu. Nachher mit dem Karl von Linné, der hat die Grundlage von dem geschaffen. Und das ist dann weitergegangen. Und heutzutage haben die botanischen Gärten natürlich noch ganz andere Aufgaben. Also einerseits ist es für mich ein Lebensmuseum. Also wenn ihr eine gute Ausstellung bei den Maler schauen wollt, Van Gogh, Picasso, Pollock oder Hodler, einheimisch. Also jetzt habe ich gerade eine Bandbreite genommen. Dann gehe ich in ein gutes Museum. Das kann ich genauso gut in einem botanischen Garten machen. Wollte ich die alpine Pflanzen sehen, wo ich eine Wanderung gemacht habe in den Alpen, dann gehe ich in einen Alpengarten. Bin ich aber interessiert an den Tropen, dann gehe ich in ein Tropenhaus von den botanischen Gärten. Wenn ich eine Führung mache mit Kindern oder Erwachsenen und ich zeige ihnen den Kakobaum zum Beispiel, ja siehe da, was, das ist die Pflanze von Schoki produziert, aber ich sehe ja gar keine Schoki. Und die Blätter, die sind so papierig und billig gemacht und der Strauch ist ja irgendwie nur 5 Meter. Aber dann kann man zeigen, wow, die kleinen Blüten, das sind ja hunderte von weissen Blüten, die da am Stamm rauskommen und die schmecken leicht. Aber nicht für uns, sondern für den Bestäuber. Da kann man dann fragen, ja, wer ist denn der Bestäuber und was? Und das gibt so eine grosse Frucht. Das ist ja unglaublich. Und dann, wenn man die Frucht zeigen kann und dann kann man die zum Essen präsentieren. Wow, das ist ja gar nicht gut. Was, Schocki? Wo ist denn da Schocki? Also die Samen muss man mit 2 Mal erwärmen. Und irgendjemand hat das herausgefunden. Also die alten Kulturen, Mayas Incas, die haben das irgendwie durch Zufall herausgefunden, dass der Schoggi-Geschmack kommt, weil sie zuerst müssen fermentiert und geröstet werden. Da muss man sich mal vorstellen, das Potenzial hinter diesen Pflanzen.
Das ist ganz fantastisch, das Gespür, das Feuer, das ihr habt für das Ganze. Also, man merkt richtig so die Begeisterung und es lässt sich aus dem jetzt schon die eine oder andere Frage aus. Also, es ist klar, warum ein botanischer Garten sich Mühe und tut einsetzen für die Pflanzenvielfalt, für die Erhaltung von Pflanzenvielfalt. Warum sterben die Pflanzen aus?
Oh, das ist der Mensch natürlich hinter dran. Also, ich muss vielleicht zwei Sachen sagen. Ohne Mensch wäre ja bei uns im Mittelland zum Beispiel echt Buchenwald. Also, der würde dominieren, also Wald. Dank dem Mensch haben wir überhaupt erst eine Artenvielfalt eigentlich. Also, all die schönen Wiesen, Trockenwiesen zum Beispiel, oder die offenen Flächen, die hat natürlich Pflanzen gebracht, seit Jahrhunderten. Aber durch die intensive Landwirtschaft, durch die Eutrophierung, also den Nährstoffeintrag oder den Druck aufs Land, ich meine, das ist eine riesige Konkurrenz bei uns. Wer besitzt welches Land und wie wird es eigentlich bebaut oder angelegt? Also wir haben Lebensräume, die absolut gefördert sind. Das sind vor allem Feuchtgebiete, also Moor zum Beispiel, Ufergräben, aber auch Trockenstandorte, also Wiesen zum Beispiel. Die sind hochgradig gefährdet. Also Trockenstandorte in den letzten 100 Jahren haben wir 90% von diesen blumigen, artenreichen Trockenrasen, also sind Weiden und Wiesen verloren. Und dort ist ein enormes Potenzial von Pflanzen drin.
In ein paar Minuten machen wir mal einen Feldbesuch hier im Treffpunkt auf SRF 1. Wir sind da gewesen, wo botanische Gärten versuchen, vom Aussterben bedrohte Pflanzen wieder an ihren ursprünglichen Ort anzusiedeln. Das ist gar nicht so einfach, wie es klingt. Warum? Kehren wir in ein paar Minuten im Treffpunkt auf dem Eis.
Na 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 na
SRF 1 im Treffpunkt am Dienstagvormittag. Wie heisst es, von Pflanzenvielfalt, ein Drittel der Schweizer Flora ist bedroht. Flechte und Moos, die kleine Teichrose, der Kammfarn oder das Blühdrot Knabenkraut. Und von dem Drittel von bedrohten Pflanzenarten ist wieder ein Drittel vom Aussterben direkt bedroht, unmittelbar. Was man mit gefährdeten Tierarten macht, das machen wir jetzt auch mit Pflanzen, botanischen Gärten, Wilder und Pflanzen uns. Das klingt noch relativ einfach. Am ersten Ort ausgraben, am nächsten Ort wieder eingraben und funktioniert. Aber es ist eine schwierige Sache. Das hat der SRF-Wissenschaftsjournalist Christian von Burg erlebt, wo er mit einem Pionier auf dem Gebiet ist unterwegs war.
Sorgfältig führt Benoit Clément die Brause über die schwarzen Plastiktöpfe. Man muss aufpassen beim Wässern, sagt der große, braungebrannte Gärtner des Botanischen Gartens Freiburg. Der eine Topf brauche Wasser, der nächste keins.
Puis vraiment pot par pot, parce que certains pots, il n'y a pas besoin, certains pots, oui, alors...
Er tränkt gerade das Alpenmannstreu. Die blaue Distel ist eine der schönsten Pflanzen der Alpen. Weil Schafe die Alpen an vielen Orten aber zu intensiv beweiden, verschwindet sie. An einem Ort in den Freiburger Alpen, wo nur noch 3 Exemplare standen, haben die Botaniker Samen entnommen und jetzt 40 Jungpflanzen daraus gezüchtet. Bald werden sie vor Ort wieder ausgepflanzt, um so den Standort zu retten. Wie man Wildpflanzen am besten zieht, kann man nirgends nachlesen. Es sei ein Pröbeln, ein Basteln, sagt Gärtner Clément.
C'est un peu du jardinage, du bricolage.
Nein, das sei jetzt doch zu viel, Understatement, sagt Gregor Koslowski, der neben Gärtner Clément steht. Koslowski ist der wissenschaftliche Leiter des Botanischen Gartens. Er erinnert sich an die Zucht einer seltenen Wasserpflanze.
Wir haben mal ein Projekt über Igelschlauch gemacht und viele Experten in Europa sagten, diese Art ist so schwierig zu vermehren. Und sie war am Aussterben in der Schweiz vor circa 15 Jahren. Und mein Kollege Benoit Clément hat 250 Pflänzchen in 3 Monaten produziert. Einfach so, sage ich. Aber das zeigt, dieses gärtnerische Know-how ist natürlich das A und O von Artenschutz.
Mehr als 100 verschiedene Pflanzenarten haben die botanischen Gärten der Schweiz in den vergangenen Jahren wieder ausgewildert. Und so schwache Pflanzenbestände verstärkt, wie im Fall des Alpenmantreus, Arten wieder angesiedelt, wo sie verschwunden waren, oder auch ganz neue Standorte ausgewählt. Koslowski, ursprünglich aus Polen, hat in Freiburg studiert und ist ein Pionier auf diesem Gebiet. Er kniet nieder neben einer Rabatte und zieht einen Topf raus.
Asplenium adiantum nigrum, das ist, ich glaube, Schwarzstieliger Streifenfarn auf Deutsch. Das war eine Entdeckung, wir haben seit 150 Jahren sie gesucht. Er hat sie gefunden, ein Individuum, ein einziges Individuum. Und wir haben jetzt mit der kantonalen Verwaltung einen Aktionsplan erarbeitet.
Ein Aktionsplan, um auch diese Art wieder zu verstärken. Das Prozedere ist aufwendig.
Wir können so circa 1, 2, 3 Arten eigentlich pro Jahr betreuen.
Alle aussterbenden Pflanzen der Schweiz können die Botaniker nicht retten. Es sind zu viele. Wie schwierig die Wiederansiedlung von Pflanzen ist, wenn der Lebensraum beeinträchtigt ist, will Koslowski vor Ort zeigen. Wir steigen ins Auto und fahren über die Autobahn in ein nahes Naturschutzgebiet. Vorbei an neuen Überbauungen und intensiv gedüngten Wiesen. Bei jeder Inventarisierung der Schweizer Flora seien wieder mehr Pflanzen verschwunden, sagt er.
Es kommen mehr schlechte Nachrichten als gute Nachrichten.
Seit Jahrzehnten versucht er, den Artenschwund zu stoppen. Der Erfolg aber ist nur punktuell. Wird man da nicht depressiv?
Ja, depressiv sollte man vielleicht nicht sagen, aber es ist wirklich eine dramatische Situation.
Insbesondere im Landwirtschaftsland, auf trockenen, ehemals kaum gedüngten Wiesen, seien sehr viele Arten verschwunden. Und noch mehr in den Feuchtgebieten.
Wir sind jetzt in den Düdinger Möser. Die Möser, das ist eine der letzten Hochmoorgebiete des Kantons Freiburg und zwar sehr isoliert. Die nächsten Hochmoorgebiete sind weit weg, 20, 30 Kilometer von hier.
Koslowski führt über einen Pfad vorbei an schwimmenden Pflanzenteppichen auf kleinen Tümpeln. Er ist auf der Suche nach dem seltenen Kammfarn.
Ich kann eine Stelle zeigen, wo wir so isolierte 2, 3 Individuen haben, gerade neben meinem Wanderweg.
Von Vorteil für die Farne ist, dass sie länger leben als wir Menschen.
So ein Kammfarn, ein Individuum, kann ca. 100 Jahre mit Rhizomen überdauern.
Die Rhizome, die Wurzeln, bleiben im Boden und je nach Belichtung, je nach Baumwuchs, bilden sie unterschiedliche Farnwedel.
Dieser Kammfarn hat eine spezielle Ökologie, sie bildet 2 Typen von Blättern. Die Blätter, die einfach liegen am Boden und pumpen Energie. Und die Blätter, die produzieren Sporen.
All das haben die Botaniker erst mit der Zeit herausgefunden. Aufwendig haben sie den Farn über die Sporen im Gewächshaus wieder vermehrt. Dann haben sie die Pflanzen mit der Bewilligung des Kantons in 3 Anläufen in den Düdinger Mösern wieder angepflanzt, um die vorhandene kleine Population zu verstärken. Es hat geklappt, aber es klappt lange nicht immer. Nur jede 2. Aussiedlungsaktion ist erfolgreich. Das scheint wenig, ist im internationalen Vergleich aber sehr gut.
Der Christian von Burg, bei mir im Studio übrigens, der Beat Fischer, Biologe und Botaniker selber, wenn er das jetzt gehört, was ist auch jetzt gerade am meisten geblieben von dem Ganzen?
Ja, der Gregor Koslowski hat das tiptop gemacht, das überbringen. Die Situation ist wirklich dramatisch, aber Depression muss man jetzt wirklich nicht überkommen, sondern muss echt dranbleiben und dazu schauen. Und das machen eigentlich genau die botanischen Gärten. Also gerade bei den Wiederaussiedlungen von seltenen und gefährdeten Arten haben sich die botanischen Gärten in den letzten Jahrzehnten wirklich ins Arsch geklemmt, wenn ich das so sagen darf. Und eigentlich ihren Aufgabenbereich erweitert und sind da aktiv geworden. Und das mache ich jetzt natürlich nicht allein, sondern da braucht es zum Beispiel Behörden dazu. Also die kantonalen Naturschutzfachstellen sind für mich zentral, das BAFU ist auch zentral. Oder jemand, der eigentlich sagt, welche Arten sind eigentlich selten. Jemand, der einen Überblick hat, und das ist Infoflora, das Informations- und Datenzentrum der Schweiz. Mhm. Das heisst, die botanischen Gärten spielen einfach einen Part, und da hat es verschiedene Akteure, aber dank dem, dass sie eben das gärtnerische Know-how haben, wissen sie sehr gut, wie tut man eigentlich die Arten vermehren.
In ein paar Minuten fragen wir dann noch, ja, ist das jetzt so wahnsinnig schlimm, wenn ein paar Arten aussterben und kommen wieder neue? Ist immer so gewesen in der Geschichte. Das klären wir, wie gesagt, im Treffpunkt in ein paar Minuten. Und vorher würde ich mir gerne wissen, habt ihr selber zum Beispiel seltene Pflanzen, die ihr beobachtet habt? Dann freue ich mich natürlich über ein Bild, wenn ihr uns das schickt. via srf1.ch, dann auf Mail ins Studio klicken. Oder habt ihr selber schon seltene Pflanzen beobachtet, gefunden, entdeckt? Dann sagen sie es, ebenfalls srf1.ch und dann auf Mail ins Studio oder 0848 440 222. Telefonnummer direkt in den Treffpunkt.
Sei un cattivo esempio per la gente come noi. A fare come te si può scoprire che vivere non è cercarte perché, ma usare la bocca, gli occhi e il cuore. Poeta, poetino, per amore, per gioia, per dolore, per antica libertà. Chissà quando ti somiglierò, ma tutto quel che so è che succederà. Vinicius, grazie, sarà va. Mio poeta camarada, poeta da pesada, do pagode, do perdão, perdoe essa canção improvisada, em tua inspiração, de todo o coração, da moça e do violão. Poeta, poetinha, vagabundo, que deira todo mundo fosse assim feito você, que a vida não gosta de esperar, a vida pra valer, a vida pra levar, menininha velho, sarabá. Vamos lá, os dois juntos. Vem, vem.
Poeta, meu poeta camarada, poeta da pesada, do pagode, do pedal, perdoa essa canção improvisada, é tua inspiração, de todo o coração, da moça do violão, do fundo. Poeta, poetinha, vagabundo,
virado, vagabundo, vira e mexe, paga e vê,
que a vida não gosta de esperar, a vida é pra valer, a vida é pra levar. Vininha velho,
sarava.
A vida pra valer, a vida pra levar. Vinícius, grazie, sarava.
A vida é pra valer, a vida é pra levar.
Vininha velho,
sarava.
A vida pra valer.
Uma cadência, vai ver que ninguém não
brava.
Vem se a beleza que tem.
Porque o samba nasceu lá na Bahia, se hoje no branco uma poesia, se hoje é no branco na poesia, ele é negro demais no coração, ele é negro demais no coração,
ele é negro demais no coração,
negro demais, negro demais,
demais,
demais
no coração.
Todo Huck, Efisio Contini. Samba pra Vinicius auf SRF 1. Verkehrsinfo SRF von 10.33 Uhr in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland. Ab Hagnau bis Breite Stau wegen eines Unfalls und in der Ostschweiz auf der A1 Richtung St. Margrethen ab Gossau bis Kreuzbleiche ebenfalls Stau wegen eines Unfalls auf der rechten Spur.
Der Treffpunkt für das von Artenvielfalt, von Pflanzen, botanischen Gärten, die im Moment mit der Aktion gerade wieder darauf aufmerksam machen, dass es um die Pflanzenvielfalt in der Schweiz nicht gut steht. Jetzt habe ich die Frau Frehner am Telefon, Maria Frehner aus Geis. Schönen guten Tag, Frau Frehner.
Guten Tag, Herr Brunner.
Und ihr habt eine neue Pflanze im Garten. Was ist das ganz genau?
Ja, wir haben so einen Umschwung rundum um mein Mann, der immer heuen. Für den Sohn, der Schöf hat, und das ist dann so ein richtiges Bio-Heu, wir tun nicht düngen, nichts. Und jetzt, dieses Jahr, haben wir plötzlich in einem Stück rein so eine neue Pflanze entdeckt. Und das ist mit einem festen Stiel und mit gelben Blumen. Und zwar, wenn unten dran die Blumen weggehen, wird es all höher und blüht oben dran. Und dann habe ich noch so viele Bücher und in allen Pflanzenbüchern geschaut und habe es nicht gefunden. Und da hat mein Mann im Internet gefunden, dass da ein Alpenblumen ist und heisst behaarter Klappertopf. Das ist so ein lustiger Name.
Ja, stimmt, behaarter Klappertopf.
Ja, ja.
Schöner Name.
Unsere Nachbarin geht viel wandern und sie hat gesagt, sie auf den Alpen oder in der Höhe oben hat sie auch schon sonnige gesehen. Aber sie hat auch keine Ahnung, wie die heissen.
Gut. Jetzt, ihr wisst ja, bei mir im Studio ist der Beat Fischer, Biologe und Botaniker, der schon genickt hat, als er den Namen hat gehört, behaarter Klappertopf. Ist das etwas Schönes, was Frau Frehner da gefunden hat?
Ah, absolut. Ich meine, sie hat es gefunden. Und das ist wunderbar, wenn man so etwas findet. Und vor allem, ich finde es natürlich toll, wenn man gerade nachschaut, was ist jetzt das, was da jetzt neu kommt. Also, Frau Frehner hat da eine sehr gute Beobachtung gemacht und ist interessiert, wie geht es eigentlich ihrer Wiese? Hat es da Neuankömmlinge? Und ja, das finde ich super.
Was ist das genau für eine Pflanze, der behaarte Klappertopf?
Das ist eine Pflanze, die bei uns relativ häufig in Wiesen wächst, also wie sie es auch beobachtet hat. Und eine ganz spezielle Strategie hat der, das ist so ein Halbparasit.
Oi, das ist nicht positiv für mich, ein Parasit.
Ja, das ist je nach Sichtweise. Als Wirt hat man vielleicht das Problem, das sehe ich, aber als Pflanze kann natürlich das nutzen. Also die Pflanze hat eine gelbe Blüte und ist oben behaart. Vielleicht von dort her kommt es behaart. Nachher, wenn die Frucht reif ist, hat es dort drinnen Zäumchen und wenn man das noch ein bisschen schüttelt, klappert das. Also wie Zäumchen in einem Topf innen würde klappern. So ist der Name erklärt. Und sie hat aber auch grüne Blätter. Das heisst, sie kann Photosynthese machen, also mit Hilfe des Sonnenlichts Zucker aufbauen. Aber ihre Wurzeln sind mickrig, das kann man so sagen. Sie vermögen nicht gross Wasser aufzunehmen. Und durch das gehen sie bei anderen Pflanzen, das sind vor allem Gräser, andocken und dann auch die Mineralstoffe absaugen, wo sie selber nicht aufnehmen können mit ihren Wurzeln. Das heisst, die Hälfte, also vom Halbparasit, die Hälfte können sie selber aufbauen, das mit dem Zucker, dank dem Sonnenlicht, und den Rest können sie einfach bei anderen Pflanzen, bei diesen Gräsern holen.
Das heisst, man muss eigentlich vorsichtig sein, dass man nicht zu viel von denen hat, oder ist das Wurst?
Also die Bauern haben es nicht so gerne, wenn er stark überhand nimmt, und das ist aus ökonomischen Gründen, weil das sind natürlich die Süßgräser, die Poaceen, die sehr gerne gegessen werden von den Kühen. Und wenn der Bestand von diesen Klappertöpfen massiv ist, dann leidet natürlich die Population von diesen Gräser. Wenn man aber ein bisschen geduld hat, funktioniert es eigentlich so, dass der Bestand von diesen Gräser wieder zusammengeht. Entschuldigung, dass der Bestand von diesen Klappertöpfen wieder zusammengeht, weil es ihrem Wirt nicht gut geht. Das heisst, es würde sich eigentlich wieder ausgleichen.
Regelt sich die ganze Sache im Garten von der Frau Frehner grundsätzlich wahrscheinlich selber. Frau Frehner, danke vielmals für eure Beobachtung.
Ich doch gern
schön. Einen schönen Tag wünsche ich.
Wünsche ich Ihnen auch. Danke.
Danke,
Ade.
Smile at me. Well, I know.
Das ist der Treffpunkt am Dienstagvormittag bei SRF 1. Wir heissen von der Pflanzenvielfalt in dem Land, vor allem Pflanzen, die es bei Schgit Botanischen Gärten, die im Moment darauf aufmerksam machen, wieder, dass die Artenvielfalt etwas ganz Wichtiges für unser Land ist. Wir bekommen übrigens auch schöne Bilder geschickt via srf1.ch, Mail ins Studio. Zum Beispiel die SRF 1-Hörerin Anne Lapphardt hat ein Bild geschickt. Sie ist nämlich im Moment im Bleniotal in einer Ferien. Und das Bild, das ist um Studiogast gezeigt, der Beat Fischer, Biologe, Botaniker, hat selber ein Ökobüro. Wenn ihr das Bild seht, was ist für ein Lapphardt da geschickt? Was seht ihr auf dem Bild als Profi?
Ja, ich schaue natürlich gerade die Wiese an. Es ist eine wunderbar bunte Wiese. Und wenn ich aber genauer schaue, merke ich, ja, die können noch bunter sein. Also klar, wir sehen Arten, die gerne Nährstoff haben, eben, zum Beispiel wie das Geranium sylvaticum, also der Wiesenstorchenschnabel. Das kommt eigentlich vor, wenn man düngt. Aber nebenan hat es auch die Margerite, die weissblühend ist. Da. Und das ist eigentlich eine Art, die nicht so gerne Nährstoff hat. Das heisst, da wird düngt, das heisst, der Bauer geht eigentlich relativ viel Biomasse holen. Das heisst, mein Blick ist zuerst auf diese Wiese, die im Flachen ist. Und dann gehe ich aber gerade links in den Bildrand und dort sehe ich die Hänge. Und die sind steil. Und dort erwarte ich die grösste Artenvielfalt von diesen. Also von dem Bild. Also das heisst, ich schweife eigentlich gerade ab. Ich wollte damit sagen, wenn es bunt ist, heisst das nicht, dass es artenreich ist.
Jawohl.
Man muss genauer schauen. Manchmal sind sehr viele unscheinbare kleine Pflanzenarten drin. Da schätze ich, vielleicht haben wir hier auf 10 Quadratmeter so 30 Arten. Gestern bin ich im Feld gesehen, da habe ich auf 10 Quadratmeter in einem richtigen Trockenstandort 50 Arten gehabt. Einfach so.
Jetzt sagt vielleicht jemand, ja, das ist jetzt wieder typisch, das ist jetzt da so ein Griener im Radio, der immer nur mehr fordert, als was man schon hat, wenn man schon so schöne Motta sieht mit so vielen verschiedenen Blumen. Das ist ganz normal, dass Sachen aussterben und es kommen irgendwann wieder neu. Das ist gar nicht so schlimm, das Theater ist unnötig. Sagen Sie?
Oh, das nehme ich gerne zur Kenntnis. Ich finde, Landwirt, der ja vor allem für die Artenvielfalt zuständig ist, das sind ja eigentlich auch Partner. Viele machen das wirklich super. Und dort, wo es halt flach ist und dort, wo sie Biomasse machen können, das sollen sie machen. Da habe ich überhaupt kein Problem, sie müssen den Betrieb unterhalten. Mein Fokus ist dort, wo es ihnen eben gar nicht viel würde bringen. Also zum Beispiel an diesen steilen Hängen, südexponiert und so, jetzt in dem Fall. Dass sie dort ja dazu schauen, dass die Artenvielfalt erhalten bleibt und dass sie ihre Verantwortung übernehmen. Das heisst, man ist, bei jedem Betrieb muss man eigentlich abwägen, wo ich produziere fürs Vieh, und wo schaue ich eben für die Artenvielfalt? Und das ist für mich eine Kombination. Also Partner, also der Landwirt ist eigentlich ein Partner.
Aber grundsätzlich, dass man die Haltung haben kann, kann sagen, ja, das ist doch wurscht. Das ist ja immer so gewesen, dass Sachen sind ausgestorben und es sind wieder neue Sachen gekommen. Das ist doch gar nicht so schlimm.
Der Wandel ist etwas völlig Normales. Ich meine, wenn wir zurückschauen, jetzt mache ich schnell einen Zeitsprung. Vor 16'000 Jahren war es eine Sendung von diesen Eiszeiten. Das heisst, hier im Radiostudio ist von oben an mir noch vielleicht 1'000 Meter Eis gelegen. Das heisst, die Artenvielfalt war also hier gleich null gewesen. Die Gletscher haben sich zurückgezogen. Und was ist dann passiert? Dann kommen die ersten Pflanzen zurück, die irgendwo in der Eiszeit überlebt haben. Und in dem Fall wären das Steppenpflanzen aus Zentralasien. Die sind bei uns eingewandert. Mhm. Nachher ist die natürliche Erwärmung oder Klimaveränderung vonstatten gegangen. Es ist wärmer geworden, die Bäume sind zurückgekommen und die Steppenpflanzen sind verdrängt worden. Aber im Wallis, Büchten, haben wir gesehen, man die noch. Lötschberg-Südrampe, wunderbar, das Federgras, das sind wirklich noch Fragmente von dieser Zeit, nach der Eiszeit. Aber bei uns im Mittelland da, sind Bäume zurückgekommen. Zuerst der Eichen, Ulmen, Linden oder Buchen vor 6'000 Jahren. Das heisst, die Veränderung hat immer passiert. Und der mit dem Kolumbus, der die neue Welt entdeckt hat, dort hat es eigentlich einen neuen Schnitt gegeben. Was ab dem neu zu uns gekommen ist, das nennt man einen Neophyt, einen Neuankömmling. Mhm. Und bei uns in der Flora, also in der einheimischen Flora, wir haben etwa 2600 einheimische Arten und 500 so Neophyten. Die sind völlig unscheinbar unter uns, außer ein paar, vielleicht etwa 40, die wirklich Probleme machen, gesundheitliche, ökonomische, ökologische, und das sind die Bösen. Das heisst, man muss mit dem können umgehen, mit dem Wandel. Das ist das eine, also der Wandel passiert. Und das mit den seltenen Arten. Also erstens haben wir eine Verantwortung für unsere Natur. Also wenn eine Pflanze selten ist, dann muss man echt zu der schauen, laut auch Verfassung. Und zweitens ist auch hinter jeder Pflanze ein Potenzial. Ein Potenzial einerseits für den Menschen und andererseits ist es wirklich wichtig für die Ökologie. Wer ist denn dort der Bestäuber? Wenn eine Pflanze ausstirbt, kann es sein, dass der Bestäuber auch wieder ausstirbt. Das sind enge Zusammenhänge, die wir echt hier haben. Das Potenzial möchte ich vielleicht ansprechen. Heilpflanzen. Da hat man zum Beispiel bei uns die einheimische Eibe. Taxus baccata. Die ist giftig. Alles ist giftig, außer das rote Beeri. Den Samen bitte wieder ausspucken, weil das ist giftig. 50 bis 100 Gramm. Länge und man ist tot. Fertig. Also wirklich, das ist giftig. Jetzt hat man aber eine nachverwandte Art von dieser, die kalifornische Eibe, im letzten Jahrtausend noch, am Ende vom letzten Jahrtausend, angefangen zu untersuchen und hat gemerkt, hups, das hat einen Stoff drin, der zellhemmend ist, also dass sich Zellen nicht entwickeln können. Und das wird jetzt gebraucht für Krebs, Brustkrebs zum Beispiel. An dem ist man eigentlich noch, aber weil der Baum, die kalifornische Eibe, erstens selten ist und zweitens wächst die ganz langsam, das heisst, dass man ein Mittel hat gegen Brustkrebs, hat es 6 Bäume gebraucht, die 100 Jahre alt sind. Das kann man sich nicht leisten, weil sehr viele Bäume können wir ja gar nicht. Jetzt hat man es halbsynthetisch können herstellen mit den einheimischen, europäischen Eiben. Und da erhofft man sich eigentlich schon, dass es einen Durchbruch gibt bei der Bekämpfung von Krebs.
Also ist die Chance nicht vergeben, um etwas zu erhalten, aber wo man unter Umständen daraus einen Gewinn kann machen. Wir fragen in ein paar Minuten einen Sendungtreffpunkt, was können wir, was kann jeder Einzelne machen, was ist denn gesellschaftlich passiert in den letzten Jahren, wenn es um Biodiversität, wenn es um Pflanzenvielfalt unter anderem innerhalb von der Biodiversität geht.
When love was to last, she will swim across the pond never again. Cross my heart, never again.
What's a man without a woman?
Cross my heart.
Vergeben auch durch die Chance nicht, in einer Pflanze plötzlich irgendetwas zu entdecken, wo ist vielleicht wahnsinnig viel nützt, bevor die Pflanze ausgestorben ist, sagt er. Kurz zusammengefasst ist ein Studiogast, der Beat Fischer, Biologe, Botaniker, früher Kurator vom Botanischen Garten zu Bären. Wir haben ein Foto bekommen von der Marianne Onaran, SRF1-Hörerin, die eine Blume fotografiert hat, ganz schöne, ist so gelb-rot, also von innen ist es gelb und dann wird es nach außen rötlich. Was ist das?
Eine Feuerlilie.
Ist das etwas, wo zu uns gehört? Ist das etwas, wo Freude macht?
Wunderbar, fast voll in den Bergwiesen. Das ist ein Traum, wenn man sie sieht. Also das ist so eine, wo einfach die ganze Poesie und Schönheit einem gerade entgegenblickt. Also, da werde ich schwach, wenn ich das kenne.
Schön. Dann haben wir einen SRF1-Hörer, Martin Locher, der schreibt, wo kann man sich melden, um einen Frauenschuh-Standort zu melden, damit dieser geschützt werden kann?
Ja, da gibt es so eine Stelle. Das ist die Organisation, die Stiftung Infoflora, die ich schon erwähnt habe. Das ist das Informationszentrum von der Schweizer Flora. Und die kann man, die haben eine Webseite, infoflora.ch, sich anmelden und dann kann man Daten eingeben. Und die haben auch eine super App, wo man das also gerade draussen machen kann. Das mache ich viel. Das heisst, ich sehe eine Pflanze, die speziell ist und steht zu dieser. Nachher gebe ich schnell den Namen ein. Und dann habe ich Koordinaten und nachher kann ich Senden drücken und dann wissen die von dem Datenzentrum, aha, die ist dort. Und das wird dann aber noch überprüft. Und das Ideal ist immer, wenn man dazu noch gerade ein Bildchen macht, man hat sie ja vor sich und das dazu tut. Und dann könnten die Spezialisten von Infoflora, das Team, die könnten das verifizieren.
Und der Frauenschuh, ist das wirklich etwas Seltenes?
Oh, absolut. Also der Frauenschuh, das ist eine Orchidee, eine ganz spezielle Orchidee. Heisst Frauenschuh, weil die untere Lippe, der Teil, ein bisschen aussieht wie eine Pantoffel. Und die ist selten geworden. Die leidet ganz klar einerseits durch Eutrophierung, also intensive Landwirtschaft, andererseits auch Sammeltätigkeit. Das heisst, die Pflanze ist so schön, dass die Leute das Gefühl haben, oh, die grabe ich aus und nehme sie heim. Und da ist im eigenen Gärtchen nur sind Orchideen so heikle Wesen, dass das meistens nicht funktioniert und die stirbt daheim ab. Also das kann man wirklich abvergessen, dass das irgendwie einen Erfolg soll bringen. Also bitte die einfach am natürlichen Standort lassen, Freude haben und weitergehen. Und wenn man Zeit hat, Bestäubung anschauen. Weil das ist so eine Kesselflallenblume. Das heisst, kleine Mucken werden hier angelockt oder Bio. Und die gehen trainieren und haben das Gefühl, es gäbe irgendetwas zu essen. Gibt es aber nicht. Und dann müssen sie rauskriechen an einem bestimmten Ort. Dort wird das Pollenpaket am Rücken angemacht. Und bei den nächsten Blüten fallen sie wieder drauf ein und dann machen sie das wieder. Und wenn man das mal beobachten kann, das ist wunderbar.
Brigitte Zenger hat uns geschrieben, ich bin Bienenhalterin und habe auf meinem Grundstück viel Blühendes. Was sie aber stört, ist, dass offenbar immer sofort abgemäht wird, bevor das, die Blüten überhaupt haben. Ich kann noch ihre Samen quasi verteilen, zum Weitergehen. Ist das tatsächlich ein Problem? Ist das etwas, wo man selten warten, bis die Pflanze sich kann noch weiter vermehren?
Ja, das kann ein Problem sein. Also bei diesen Ort, also bei diesen Wiesen und Weiden, also bei diesen Wiesen, die wir haben, wo die Bauern einen Vertrag haben, steht genau, ab wann das sie mähen dürfen. Und die Zeitpunkte, die Schnittzeitpunkte sind so gelegt, dass die Pflanzen können absamen können. Also das heisst, sie müssen vielleicht mal mit dem Bauer reden, dass sie einen Streifen wenigstens, dass er einen Streifen lässt, länger stehen und später mähen.
Ganz allgemein, also wir merken jetzt, es sind viele Menschen im Land, die sich engagieren und die etwas unternehmen wollen, die etwas machen, um die Artenvielfalt erhalten, vielleicht sogar erhöhen. Was sagen dir? Was kann jeder Einzelne, was kann ich, was kann er machen?
Also, das Beispiel von der Frau Frener, die vorhin herangeläutet hat, das finde ich ein sehr gutes. Das ist für mich der Anfang. Frau Frener ist neugierig. Die sieht etwas draus. Oh, das ist eine neue Art. Das ist der Beginn. Seltene Arten kann eine Einzelperson nicht einfach aussetzen. Das darf man nicht. Das muss der Kanton machen oder die botanischen Gärten. Und um sich weiterbilden, zum Beispiel, das ist etwas, also sensibilisieren und weiterbilden, das ist das, was Botanik bietet. Da sind ja 20 verschiedene Gärten im ganzen Land beteiligt. Wir bieten über 70 verschiedene Veranstaltungen an. Man kann Exkursionen besuchen, man kann sogar Kurse besuchen, wie man so eine Vermehrung eigentlich daheim machen kann. Das heisst, Bildung ist für mich eigentlich das Wichtigste und Sensibilisation. Kann man das Wort sagen? Nein, sensibilisieren. Ja. Das heisst, selber auspflanzen, das geht nicht. Da muss man mit den Fachleuten zusammenarbeiten.
Aber das Interesse haben.
Aber das Interesse ist für mich der Punkt, der wichtigste Punkt. Ja.
Danke vielmals. Beat Fischer, seid ihr da gewesen, bist im Studio übrigens. Beat Fischer hat viele Sachen erwähnt, zum Beispiel Botanika und so weiter. Informationen dazu findet ihr alles im Internet. srf1.ch, da seht ihr ganz schöne Pflanzen direkt auf der Frontseite momentan. Und wenn ihr da draufklickt, dann habt ihr darunter alle Links schön zusammengefasst mit allen Informationen zur Sendung. srf1.ch.
Another day, another night, another word, another fight that I'm sorry for. Another try, another way, another lie. Now you say you can stand it no more. It's easy to hurt and hard to heal. I wish you would try to make me feel that you still care. Sorrows, maybe love, maybe lust. Do you believe? Do you trust in me and tomorrow? It's easy to hurt and hard to heal. I wish you would try to make me feel that you still care.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.